Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Vaudois Versicherungen, dem Versicherer für KMU und Selbstständige.
NZZ Akzent. Es ist Dienstagabend in Milwaukee, Wisconsin, und wir hören es auf der Bühne. Das Publikum ist happy, fast schon euphorisch, denn auf die Bühne tritt Kamala Harris. Es ist ihr erster Auftritt vor großem Publikum seit dem Rückzug von Joe Biden aus dem US-Präsidentschaftswahlkampf.
And it is my great honor to have Joe Biden's endorsement in this race.
Und Harris hat gute Neuigkeiten.
So, Wisconsin, I am told as of this morning that we have earned the support of enough delegates to secure the Democratic.
Sie habe Bidens Unterstützung und noch viel wichtiger, sie habe genügend Delegiertenstimmen für die Nomination durch die Demokraten gesammelt. Und das war, wie gesagt, am Dienstagabend. Und das ist es, was mich so erstaunt, Isabel. Es sind nur gut 48 Stunden vergangen seit dem Rückzug von Biden.
Ja, es war tatsächlich ziemlich rasant, wie schnell Kamala Harris zur klaren Favoritin wurde. Am Anfang letzter Woche gab es noch andere Namen, die kursierten, aber innerhalb Stunden eigentlich nach Joe Bidens Rückzug war klar, die Demokraten schließen die Reihen hinter Harris. Alle sind für Harris for President und damit kann der Wahlkampf beginnen.
Kamala Harris wird wohl für die Demokraten bei der US-Wahl antreten. Bislang galt sie immer als zu schwach. Ob und wie sie die Wahl doch gewinnen kann, besprechen wir mit unserer USA-Redaktorin Isabel Jacobi. Ich bin David Vogel. Wie hat sie das nur so schnell geschafft? Noch vor 3 Tagen war sie eine farblose Vizepräsidentin, jetzt die umjubelte Favoritin, die Hoffnungsträgerin bei den Demokraten. Wie geht das?
Kamala Harris und ihr Team machten sich sofort an die Arbeit in der Nacht auf Montag. Sie telefonierte die ganze Nacht mit Exponenten der Partei, mit wichtigen Geldgebern. Offenbar trug sie dabei einen Kapuzenpulli und es gab Pizza Napoli. Solche Details sind jetzt plötzlich sehr interessant. Und dies tat sie, nachdem sich die möglichen Gegenkandidaten zurückgezogen haben, wie Gretchen Whitmer aus Michigan oder Gavin Newsom aus Kalifornien. Einen Tag später folgte dann Nancy Pelosi, die ehemalige Speakerin im Repräsentantenhaus und die Grande Dame der Demokraten, eine sehr einflussreiche Figur. Sie folgte mit einem Respektabstand für Biden einen Tag später mit ihrem Endorsement, wie man sagt. Und das war dann der endgültige Startschuss für die Delegierten in den Teilstaaten, dass sie sich hinter Harris stellen konnten.
Auf mich wirkt das alles sehr im Moment recht spontan, wie die Demokraten damit umgegangen sind, oder bin ich da viel zu naiv?
Ja, ich würde davon ausgehen, dass führende Demokraten sich vor dem Rückzug auf Biden darauf geeinigt haben, wer die Nachfolge seiner Kandidatur antritt, und dass man sich darauf geeinigt hat, dass das Kamala Harris sein muss. Ich nehme an, ein Grund war, dass das einfach rechtlich und technisch die einfachste Lösung war und es auch einfach an der Zeit fehlte, um eine große Kandidatensuche zu starten. Joe Biden schuf schon am Sonntag Fakten, als er seine Kampagne an Kamala Harris überschrieb.
Was heißt das?
Ja, er musste das melden bei der Nationalen Wahlbehörde, der FEC, dass das jetzt die Harris-Kampagne ist, Harris for President heißt. Und damit wurde auch die Wahlkampfkasse von $96 Millionen schon am Samstag an Harris for President überwiesen. Das geschah also sofort.
Aber damit kann man doch sagen, da stehen die demokratischen Delegierten quasi vor vollendeten Tatsachen.
Ja, sie wird wahrscheinlich sogar schon im Vorfeld des Parteitags an einer Online-Veranstaltung nominiert. Und sie wird laut dem Chef der Demokratischen Partei, Jamie Harrison, bis am 7. August entscheiden, wen sie als Running Mate an ihre Seite holt, wer ihr Vize werden soll. Und das ist eine ganz wichtige Entscheidung.
Warum?
Ja, weil sie muss eine Ergänzung finden zu dem, was sie mitbringt in diesen Wahlkampf. Sie ist eine dunkelhäutige Frau. Man weiß nicht so recht, wie die Wählerschaft darauf reagieren wird. Und ja, man geht eigentlich davon aus, dass es ein weißer Mann sein muss. Es muss jemand sein, der aus einem umkämpften Swing State kommt, den er quasi Kamala Harris als Geschenk mitbringen kann. Es muss ein Politiker sein, der schon bewiesen hat, dass er über die Partei hinaus Wähler begeistern kann. Zwei Top-Favoriten möchte ich nennen, meine persönlichen zwei Favoriten. Klar. Das ist der Mark Kelly, der Senator aus Arizona, oder Josh Shapiro, der Gouverneur von Pennsylvania. Das sind beides sehr wichtige Staaten, die Demokraten gewinnen müssen. Vor allem Pennsylvania müssen sie gewinnen.
Okay. Auf jeden Fall in den nächsten 14 Tagen kommt da die Entscheidung, wer das sein wird auf diesem Ticket.
So, ja.
Okay. Dieses Tempo, mich hat es eben überrascht. Mich würde natürlich Wunder nehmen, hat es vielleicht auch trotzdem das Trump-Lager überrascht? Also ich meine, wie geht das Trump-Lager damit wohl um, dass jetzt ihr Lieblingsfeind Joe Biden nicht mehr da ist?
Ja, also es war ja gerade der republikanische Parteitag in Milwaukee und da war eigentlich kaum von Harris die Rede. Mhm. Also ich glaube wirklich, die Republikaner und die Trump-Kampagne, die dachten, dass Biden stur an seiner Kandidatur festhalten wird. Und Donald Trump war gar nicht erfreut. Er feuerte eine Salve von Nachrichten auf Truth Social ab. Eine lautete: Wir mussten viel Zeit und Geld investieren, um gegen den korrupten Joe Biden anzukämpfen. Und jetzt muss man quasi von neuem beginnen und hat Geld verschleudert. Und er sagte sogar, sollte die Republikanische Partei nicht wegen Betrugs entschädigt werden? Also man merkt gar keine Freude, also viel Ärger. Und ja, die ganze Trump-Wahlkampfmaschine war auf Biden ausgerichtet. Und da braucht es jetzt neue Strategie, neue Social-Media-Clips. Also das muss alles neu ausgerichtet werden. Und was da genau die Strategie sein wird, zeichnet sich langsam ab.
Was erkennst du?
Es kursiert ein Memo von der Trump-Kampagne und das ist ein erster Entwurf wahrscheinlich. Sie wollen sie abstempeln als radikale Linke und vor allem im Thema der Migration angreifen. Sie quasi als Architektin der Migrationswelle an der Südgrenze darstellen. Sie wollen auch persönliche Angriffe machen, also sie als verrückt darstellen, als jemand, der sich nicht kontrollieren kann. Und ja, sie wollen auch behaupten, dass sie nur so steil aufgestiegen ist in der Politik, weil sie eine dunkelhäutige Frau ist, also mit einem Minderheitenbonus. Man darf also auch sehr persönliche Angriffe erwarten.
Und Harris, wie gibt sie sich jetzt gegen Trump, gegen das Trump-Lager?
In Wisconsin ist sie ja aufgetreten am Dienstag an ihrer ersten Wahlkampfveranstaltung. Also sie versucht, einen Kontrast zu schaffen. Sie geht auch sofort auf Angriff. Was auch maßgeschneidert ist auf sie, ist, dass sie als ehemalige Chefanklägerin von Kalifornien Trump als verurteilten Straftäter offenbar ins Visier nehmen will.
I took on perpetrators of all kinds. Predators who abused women. Cheaters who broke the rules for their own gain. So hear me when I say, I know Donald Trump's type.
Wir sind gleich zurück.
Als Unternehmerin oder Unternehmer sind Sie 100% bei Ihrem Projekt. Wir 100% bei Ihrem Schutz. Bei der Woodwars begleiten wir Sie rasch, präzise und langfristig mit einer vertrauenswürdigen Ansprechperson, die Ihnen jederzeit zur Seite steht. So können Sie sich auf das Wachstum Ihres Geschäfts konzentrieren und Ihren Unternehmergeist frei entfalten.
Also, wir wissen jetzt, dass Harris rhetorisch großes Geschütz gegen Trump auffährt. Das ist ja das eine, aber das andere wäre ja irgendwie zu wissen, wofür sie steht.
Ja, das ist nicht ganz einfach zu sagen, weil sie relativ kurz in der Politik war. Also sie war nur 2 Jahre im Senat, bevor sie Vizepräsidentin wurde, und Als Vizepräsidentin konnte sie sich auch kaum profilieren. Sie hatte früh im Amt einen Einsatz für die Bekämpfung der Migration an der Südgrenze. Es war eine Mission Impossible und sie hat sich auch einen groben kommunikativen Patzer geleistet, ganz am Anfang von dieser Mission Impossible. Im Senat politisierte sie unspektakulär auf Parteilinie. Dann hat sie ja kurz 2019 für die Präsidentschaftswahlen kandidiert. Da hat sie sich versucht, links von Joe Biden zu positionieren. Das glaubten ja die Linken nicht, weil sie als ehemalige Chefanklägerin von Kalifornien für Recht und Ordnung eingestanden war. Man kann sicher sagen, Bürgerrechte sind ganz wichtig für sie. Beim Thema Abtreibung hat sie eine sehr prägnante Position. Und da war sie auch sehr aktiv in den vergangenen Monaten. Außenpolitisch bewegte sie sich nun des Öfteren auf dem internationalen Parkett, bei der Münchner Sicherheitskonferenz, der Ukraine-Friedenskonferenz auf dem Birkenstock kam sie auch. Da zeigt sie eine große Kontinuität zu Joe Biden. Etwas kritischer ist sie beim Thema Gazakrieg und Israel. Da kann sie auch profitieren, dass sie nicht so exponiert war. Also sie kann sich neutraler positionieren und ja, manchmal ist es auch besser, keinen Leistungsausweis zu haben bei besonders kritischen Themen.
Aber offiziell ist sie ja noch Vizepräsidentin der USA und ihr Chef ist Joe Biden. Er unterstützt sie. Aber wir haben ja alle mitgekriegt, wie schwer er sich damit tat, sich zurückzuziehen von diesem Präsidentschaftswahlkampf. Wie geht jetzt Harris damit um?
Sie stand ja lange im Schatten von Joe Biden und er tat auch nicht sehr viel, um sie ans Licht zu holen als Vizepräsidentin. Das wird ihm jetzt auch von Kommentatoren schwer vorgeworfen. Ich meine, ein hochbetagter Präsident sollte eigentlich seine Vize portieren. Ja. Ein Grund war, dass Joe Biden selber skeptisch war, ob Kamala Harris die Richtige ist, weil er nicht sicher war, ob eine dunkelhäutige Frau gewinnen kann. Aber jetzt ist die Entscheidung gefallen und Joe Biden tritt jetzt eigentlich als väterlicher Berater auf, wie am Sonntag im Wahlkampfzentrum in Delaware.
Joe, I know you're still on the call. And we've been talking every day.
Kamala Harris trat vor dem Team der Biden-Kampagne auf, übernahm eigentlich die Führung, sagte dem Team, das jetzt ein Jahr für Biden gekämpft hat, jetzt bin ich hier. Es war ein sensibler Moment.
You're still there. You're not going anywhere, Joe.
I'm watching you, kid. I love you. I love you, Joe. Und er sagt, I'm watching you. I love you, kid. Und sie, Joe, is not going anywhere. Er geht nirgendwo hin. Schon bewegend.
Ja, sicher ein Moment, der wichtig war für das Wahlkampfteam.
Quasi eine Motivation zu finden. Nach außen gesehen, ist das strategisch eigentlich klug, sich so nahe zu geben an Biden, jetzt wo sie ja quasi in seine Fußstapfen tritt?
Ja, also das war nicht gegen außen gerichtet primär, sondern primär eben an das Wahlkampfteam und die Demokraten. Das zeigt eine Kontinuität und dass sie Joe Biden respektiert. Und Joe Biden konnte markieren, dass er sie wirklich unterstützt, dass man an einem Strick zieht. Kamala Harris muss ja zuerst die Basis holen, also und dann in die Mitte rücken. Für das haben Präsidentschaftskandidaten 9 Monate Zeit und das muss sie jetzt innerhalb von 3 Monaten machen. Also sie muss einen Wahlkampf auf Steroiden führen sozusagen. Und ja, sie muss jetzt zunächst Kontinuität beweisen und sich dann von Biden auch unterscheiden. Das ist nicht einfach. Sie muss ja Wähler holen, die mit Biden frustriert waren, aber sie muss auch die Biden-Fans behalten. Man kann sagen, der Stil wird wahrscheinlich ein anderer sein. Ihr wird sicher die unterschiedliche Optik helfen. Ich meine, sie sieht einfach sehr anders aus. Sie ist eine sehr andere Politikerin als Joe Biden.
Klar. Aber einfach um das jetzt auch auszusprechen, es besteht kein Zweifel, dass sie die Kandidatin der Demokraten wird.
Ja, das ist beschlossene Sache. Sie wird nominiert.
Wie schätzt du dann die Chancen ein im Rennen um die US-Präsidentschaft gegen Donald Trump?
Ja, ihre Chancen sind sicher intakt, weil In diesem polarisierten Land gibt es zwei relativ festgefahrene Lager und es geht immer um einige wenige Wählerprozente. Ich meine, vor 4 Jahren waren es etwas über 40.000 Stimmen, die die Wahl in den Swing States schließlich entschieden haben. Da ist immer alles möglich. Kamala Harris hat nicht schlecht begonnen, würde ich sagen. Sie hat ein Momentum entwickelt in der kürzester Zeit. Die Frage ist, wie weit sie dieses Momentum trägt. Viele Wähler, wie gesagt, kennen sie nicht so gut. Sie muss sich nun kontrastreich und überzeugend präsentieren. Sie kann sicher Stimmen holen bei jungen Wählerinnen, vor allem Wählerinnen, bei afroamerikanischen und bei asiatischen Wählergruppen. Und das ist wichtig für die Demokraten, das ist ein wichtiger Teil der Basis der Demokraten. Aber es muss sich eben auch zeigen, ob sie wie Obama auch die weiße Wählerschaft im Rostgürtel ansprechen kann, die Arbeiter, die Rentner, die große Anhänger von Joe Biden waren. Was für sie spricht, ist sicher auch, dass sie gegen Donald Trump antritt. Das ist ein umstrittener Kandidat, das wird ihr helfen. Aber es ist eine happige Herausforderung, so spät in ein Rennen einzusteigen. Ob das Land für eine dunkelhäutige Frau bereit ist, wird sich zeigen. Kommunikativ hat sie Schwächen, die muss sie ausbügeln. Aber eine Chance hat sie ganz bestimmt.
Liebe Isabel, diese beiden letzten Wochen haben sich angefühlt wie ein ganzes Jahr. Vielen Dank für deinen Besuch und liebe Grüße ans ganze USA-Team. Danke.
Vielen Dank, David.
Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Simon Schaffer. Ich bin David Vogel. Bis bald.